ARD. Bayern 2. Kulturleben.
Heute mit Tobias Ruhland und diesen Themen: Filmemacher als Buchautor, Pedro Almodóvar und Der letzte Traum. Außerdem Schauspieler als Kabarettisten, Simon Schwarz und Manuel Rubey in Das Restaurant. Und schließlich erreichte uns eine Hiobsbotschaft an Ostern, dem Lichtungsverlag aus dem Bayerischen Wald droht das aus. Und dann nehmen wir sie mit nach Nürnberg ans Staatstheater und berichten von der Parsifal-Premiere. Und wir beginnen mit Musik von Amparanoia und De Pedro, Somos Viento.
Die ganze Vielfalt der Kultur. Bayern 2 am Nachmittag.
Comenzar es difícil. Pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso. No somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo yo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo yo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo yo, ya mismo me voy. Somos viento,
somos el viento. Que sopla, que viene y que va.
Somos viento,
energía y movimiento. Mira,
somos viento.
Ay, dime lo que somos en realidad.
Somos viento.
No
me voy.
Somos Viento heißt übersetzt Wir sind der Wind. Und er ist auf jeden Fall Spaniens bedeutendster Filmemacher, Pedro Almodóvar. Filme wie Matador, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, Fessle mich oder Alles über meine Mutter machten ihn weit über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt. Stars wie Penélope Cruz oder Antonio Banderas wurden von ihm entdeckt und gefördert. Jetzt kommt was Neues von Almodóvar. Nein, kein Film, sondern ein Buch. Der letzte Traum heißt ein Buch mit 12 Geschichten, die sein ganzes Leben umfassen und nur leicht verschleiert daraus erzählen. Ulrich Sonnenschein stellt uns Der letzte Traum vor.
Mitten in diesem außergewöhnlichen Band mit 12 Erzählungen aus über 50 Jahren findet sich die titelgebende Geschichte Der letzte Traum. Sie ist nur 5 Seiten lang, als einzige mit seinem vollen Namen Pedro Almodóvar Caballero unterschrieben und gehört nach eigener Aussage zu seinen besten Texten. Meine Mutter musste sterben, so schreibt er im Vorwort, damit ich Der letzte Traum zu Papier bringen konnte.
Ich habe viel von meiner Mutter gelernt, ohne dass sie oder ich es gemerkt hätten. Ich habe etwas Entscheidendes für meine Arbeit von ihr gelernt. Den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Fiktion und dass die Wirklichkeit durch die Fiktion ergänzt werden muss, um das Leben leichter zu machen.
Almodóvars Mutter, von der er den zweiten Nachnamen Caballero hat, war ähnlich wie die Hauptfigur in dem Film Central do Brasil Briefeschreiberin. Sie las den Nachbarn in ihrem Dorf die Post vor und verfasste Antworten. Doch blieb sie nicht dabei, was sie auf dem Papier vorfand, sondern ergänzte frei, was sie aus Erfahrung von den Nachbarn wusste, erwähnte die kranke Großmutter oder die Kinder und verhalf der Wirklichkeit in der Fiktion zu einer noch größeren Wirkung. Almodóvar, der neben Filmregisseur auch Comicschreiber, Herausgeber von Fotoromanen, Schauspieler und Musiker war, hat sich zeitlebens geweigert, eine Autobiografie zu schreiben oder ein persönliches Memoir. Das ist nur zu verständlich, wenn man seine Filme betrachtet oder diese Erzählungen liest, in denen alles steckt, was an seinem Leben interessant sein könnte. Bis in die kleinsten Augenblicke hinein findet sich hier Lebenseinstellung, Poetik und Filmästhetik eines der bedeutendsten spanischen Filmemachers.
Als Filmemacher habe ich mitten in der Explosion der Postmoderne begonnen. Die Ideen kamen von überall her. Alle Stile und Epochen existierten nebeneinander. Es gab weder Vorurteile gegenüber Genres noch Ghettos. Es gab auch keinen Markt, nur die Lust am Leben und Erschaffen. Der ideale Nährboden für jemanden wie mich, der die Welt erobern wollte.
So schreibt Almodóvar im Vorwort und es fällt ganz leicht, diese Geschichten in Bilder umzusetzen. Bilder, die mal leise und beiläufig daherkommen, nur um dann durch eine grelle Buntheit zu bestechen. In diesen Erzählungen steckt der Wandel der Zeiten, der Lebensalter und der Moden ebenso wie die Essenz einer künstlerischen Existenz. Noch bevor Almodóvar aus dem ärmlichen Dorf in der Extremadura nach Madrid zog, entstand 1967 die Geschichte Die Erlösung. Die Schulzeit bei den Salesianermönchen und später bei den Franziskanern hatte ihm den Glauben ausgetrieben. Und so ist diese Geschichte eines selbsternannten, ausnehmend schönen Messias eben auch eine Umdeutung der Leidensgeschichte Jesu, in der dem die Barabbas eine ganz andere Rolle zuteil wird als in der Bibel. Hier wird er zum Fluchthelfer.
Der Tod macht mir Angst. Meine Mission ist mir gleichgültig. Ich muss an mich denken und an dich. Und dein Vater? Ich weiß nicht. Er ist fern, ich spüre ihn nicht mehr. Ich habe nicht gewagt, es dir vorzuschlagen, aber wenn die Mission, von der du sprichst, dir nicht mehr wichtig ist, warum lassen wir das nicht alles zurück und fliehen?
Viele Motive dieser Geschichten fanden tatsächlich Einzug in Almodóvars Filme. Ihr Ton ist klar, nicht die sprachliche Wendung, sondern die Situation, die Szene, der Verlauf der Geschichte stehen im Vordergrund. So treffen wir auch hier auf ein typisches Personal, denn zwischen Exzentrikern, Künstlern und Sexsymbolen steht selbstbewusst im Pseudonym immer auch Almodóvar selbst.
Aber ich muss mich nicht hinter einem Namen verstecken. Ich heiße Patty Diffusa und alles, was ich tue, werde ich mit meinem eigenen Namen unterschreiben. Doch ich muss mal anfangen, über mich selbst zu sprechen. Mir nichts, dir nichts, habe ich jetzt schon eine Seite geschrieben und immer noch nichts Richtiges gesagt.
Und dann muss noch eine Person erwähnt werden, der dieses Buch an erster Stelle gewidmet ist. Almodóvars Assistentin Lola Garcia. Sie hat all diese sehr unterschiedlichen Geschichten gerettet und gesammelt und eine späte Veröffentlichung damit erst ermöglicht. Und es ist erstaunlich, wie konsistent sich das Werk ausnimmt und man den Lauf der Zeit fast vollkommen vergisst.
Statt Film hat er jetzt ausnahmsweise mal ein Buch gemacht. Pedro Almodóvar, Der letzte Traum, 12 Erzählungen. Aus dem Spanischen von Angelika Ammer, erschienen bei S. Fischer, 223 Seiten für 24 Euro. Und wir kommen zu zwei Herren, für die gilt, statt Film machen sie gerade Kabarett. Die Schauspieler Simon Schwarz und Manuel Rubey. Kürzlich sind sie auf die Idee gekommen, ein gemeinsames Restaurant zu eröffnen. Und das, obwohl sie von sich selber sagen, dass sie 4 linke Hände haben. Was dabei rauskommt, gibt's ab heute Abend im Münchner Lustspielhaus zu begutachten. Das Restaurant von und mit Simon Schwarz und Manuel Rubey. Erste Eindrücke von Max Sippenauer.
Ah! Willkommen im Kabarett.
Was für eine Scheißidee, willkommen im Kabarett. Das ist eine Scheißidee, 90 Minuten ins helle Licht. Ich bin so ein empfindlicher Typ. Ich habe so empfindliche Augen. Ich meine, für Rothaarigen, wir sind viel empfindlicher. Wir Ginger, wir sind viel sensibler als ihr.
Ginger darf man überhaupt nicht mehr sagen.
Ich darf schon Ginger sagen, du darfst nicht Ginger sagen. Zu mir haben sie in der Schule auch schon Bummel gesagt, Feiertage, Kupferschädel, weiß ich nicht, raus, Digga, was auch immer.
Noch bevor es richtig losgeht, droht schon die Eskalation. Denn Simon Schwarz, den blassen Rotschopf, den großen Kinostar, übermannt vor seinem Debüt auf den Brettern der Kleinkunst das Lampenfieber. Er kauert vorm Vorhang, wimmert, hadert, tobt. So beginnt das Restaurant von und mit Simon Schwarz und Manuel Rubey. Letzterer, eigentlich feinsinniger Kabarettnostalgiker, sieht sich entsprechend genötigt, seinen Kollegen an die Kandare zu nehmen.
Reiß dich zusammen, Kabarett ist Kultur. Wir benehmen uns nicht wie um 3 Uhr früh auf einer Skihütte in Ischgl.
Kabarett ist nicht Kultur, so ein Blödsinn. Kabarett ist Après-Ski für süddeutsche Abonnenten.
Was ist Kabarett und warum zur Hölle sollte man sich das antun? Das sind die unterschwelligen Fragen dieses Abends im Münchner Lustspielhaus. Schließlich sind Manuel Rubey und Simon Schwarz zwei sehr erfolgreiche Film- und Fernsehschauspieler. Der eine hat als Falco-Darsteller, der andere als Rudi Birkenberger in den Eberhofer-Krimis längst weit über Österreich hinaus Berühmtheit erlangt. Und in David-Schalko-Serien wie Braunschlag gehören sie auch zum festen Cast. Dort am Filmset übrigens haben sie sich kennengelernt und sind Freunde geworden. Und jetzt also Kabarett.
Ich habe den Simon in einem guten Zeitpunkt erwischt. Eigentlich fix damit gerechnet, dass er Nein sagen wird. Nämlich aus dem heraus, weil mir die Freundschaft so wichtig ist und wir beide so viel arbeiten, habe ich ganz schlau gedacht, wir müssen zusammen mehr arbeiten, dann haben wir mehr Zeit miteinander.
Ich bin in einem Alter, wo man nicht immer das Gleiche machen darf. Das finde ich ganz schlecht für das Hirn des Menschen. Ich finde es wichtig, dass man Dinge ausprobiert, die man nicht auf seinem Plan hatte. Also wenn man gesagt hat, Kabarett, willst du mal Kabarett machen? Ja, vielleicht irgendwann, nein, nie. Das war definitiv was, was ich auf einer Liste nicht hatte. Das ist mir, wie man so schön sagt, in Wien brunzegal.
Kabarett aus Trotz also, gerade weil es nicht so ganz zur zeitgemäßen Imagepflege moderner Schauspieler passt. Die sind ja eher auf TikTok unterwegs oder eröffnen ein Restaurant. Womit wir wieder beim Thema wären. Denn von diesem notorischen Celebrity-Traum von einer eigenen Sterneküche handelt die Show Das Restaurant. Ein reiches Pointenreservoir, denn die Welt der Erlebnisgastronomie ist der perfekte Spiegel der High- und mittleren Society. Geldwäsche, schlecht bezahlte Praktikantinnen, Promi-Gäste mit Extrawünschen und kulinarisches Greenwashing. Das verrottete Gasthaus etwa wird im Stück kurzerhand zur Naturküche umdeklariert.
Mensch, gegen Natur, das ist der älteste Konflikt. Und den heben wir auf in unserem Restaurant. Future Dining, verstehst du? Fressen für die Zukunft, das machen wir. Das ist unser Konzept, das ist die Revolution.
Was ich aber wirklich unendlich bewundere, ist, dass Simon Pointen verweigert. Also es interessiert ihn einfach nicht. Es muss zuerst immer das Drama geklärt sein und dann ganz, ganz spät über das Spielen und das Miteinander wird irgendwann einmal bestenfalls die Pointe gefunden.
Ich finde es halt spannender, wenn man ein bisschen mehrere Ebenen hat und nicht nur hier eins nach dem anderen reinhaut. Es ist ja nicht so, dass wir überhaupt keine Pointe drin haben, sondern wir haben, glaube ich, die Leute lachen eh genug. Manchmal lachen sie, ist es mir fast zu viel, wie sie lachen, weil ich mir denke,
ja, das ist auch schon darüber beschwert.
Ich komme gar nicht mit meinen Themen durch, weil sie die ganze Zeit lachen. Ja? Also, insofern, ja, wir können uns eh nicht recht machen.
Das stimmt.
Es ist die große Stärke dieses Debütprogramms, bei dem es ab und an noch etwas hakt, dass sich beide die Seele aus dem Leib spielen. Etwa wenn Schwarz, der einmal für eine kurze Zeit Tanz studiert hat, während einer Balletteinlage in weißen Strumpfhosen Pirouetten springt oder beide in einer Verhörszene intensiv aneinander herumnesteln. Überhaupt ist das Restaurant kein verlabertes Gekalauer à la Stand-up-Comedy, sondern vor allem eines: physische Überwältigung.
Zwei Schauspieler machen jetzt auf Kabarett. Das Restaurant mit Manuel Rubey und Simon Schwarz. Heute und morgen im Lustspielhaus München. Weitere Termine dann im Lauf des Jahres in Passau, Rosenheim und Regensburg. Everybody's got their shit. Who's got the guts to sit with it? Hiding Out in the Open, Feist von ihrem letztjährigen Album Multitudes. Kultur muss man sich leisten können. Dieser abgewetzte, wie wahre Spruch kam mir gleich in den Kopf, als ich diese Nachricht gelesen habe. 40.000 Euro Steuernachzahlung. Kleinverlag Lichtung droht das aus. Tatsächlich war der Verlag aus dem Bayerischen Wald kurz vor Ostern selber mit dieser Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat der Lichtungsverlag Lyrikbände und Romane aus Ostbayern herausgegeben, genauso wie literarische Reiseführer über den Bayerischen Wald und viermal im Jahr sogar eine kritische Kulturzeitschrift. Dafür gab es im Laufe der Jahre einige Kultur- und Staatspreise. Aber nun droht fast das aus. Ausgerechnet wegen der deutschen Rentenversicherung. Renate Rosberger berichtet.
Der Kleinverlag aus dem Bayerischen Wald hat das fast Unmögliche geschafft. Nur reich geworden ist er nie damit. Deshalb ärgert sich Mitbegründer Hubert Ettel auch so sehr über eine unerwartete Zahlungsforderung der Deutschen Rentenversicherung.
Die Honorare sind sehr gering, wenn man das vergleicht mit Handwerkerhonoraren. Das ist lächerlich. Das heißt also, es steckt über 30 Jahre Engagement, auch Verzicht drin. Wir haben Preise bekommen. Und dann kommt eine staatliche Organisation daher und macht mit einem Federstrich das Schluss.
Worum geht's? Um das Arbeitsverhältnis für die beiden Geschäftsführerinnen. Sie waren genau wie Hubert Ettel früher die ganzen Jahre über einen Minijob beschäftigt. Arbeit, die darüber hinausging, mal mehr, mal weniger, wurde extra auf Honorarbasis vergütet. Alles ganz offiziell, sagt Christina Pöschl, eine der zwei Geschäftsführerinnen. Es geht also nicht um Schwarzarbeit.
Der Verlag hat alle seine Abgaben entrichtet. Also für alle Honorare müssen ja Abgaben an die Künstlersozialkasse bezahlt werden. Auch das ist durch die Deutsche Rentenversicherung immer geprüft worden und hat es immer so akzeptiert.
Aber bei der letzten Betriebsprüfung plötzlich nicht mehr. Da kippte die Deutsche Rentenversicherung die beitragsmäßig günstigere Aufteilung in Minijob und Honorare und stellte fest, so steht es im Bescheid, die Geschäftsführerinnen üben ihre Tätigkeiten im Rahmen eines einheitlichen Beschäftigungsverhältnisses aus. Besonders schwerwiegend für die Lichtung, das Ganze gilt rückwirkend für die letzten 4 Jahre. Satte Nachforderung, mehr als 40.000 Euro.
Es muss eine Verlässlichkeit da sein gegenüber dem Partner. Und wenn ich das über 30 Jahre sozusagen genehmige, dann kann ich nicht hergehen und sagen, ich sehe das jetzt anders.
Die Lichtung ist nicht als einzige betroffen. Bei ihr haben sich inzwischen andere Kulturbetriebe gemeldet, zum Beispiel eine kleine Filmproduktionsfirma mit dem gleichen Problem. Die wenigsten wollen an die Öffentlichkeit. Aber die Folge könnte ein Kahlschlag in der Branche werden, fürchtet die Lichtung.
Weil in dieser Branche sind die Honorare ja ohnehin nicht sehr üppig. Und wenn man das dann so auf diese Weise nicht mehr regeln kann und da eben diese Flexibilität hat, dann wird das vielleicht auch eingespart. Und das hat dann schon große Folgen für die Kulturbranche.
Aber erstmal muss die Lichtung nun zahlen. Anhörung, Widerspruch hat alles nichts gebracht. Die 40.000 Euro auf einmal zu überweisen, würde die Insolvenz bedeuten. Also wird man das Geld nun auf Raten abstottern. Aber auch das bedeutet, den Gürtel für die Kultur deutlich enger schnallen, sagt Geschäftsführerin Eva Bauernfeind.
Laufende Projekte werden noch beendet. Aber in diesem Jahr werden keine neuen Bücher mehr geplant. Eben durch diese Unsicherheit, das kann man gar nicht machen. Vor allem für so kleine Unternehmen wie uns ist das ein Riesenschlag in die Magengrube.
Aber unterkriegen lassen will sich die Lichtung, die in den letzten Jahren schon mehrere Existenzprobleme überstanden hat, nicht. Momentan kommt viel Zuspruch von Lesern und eine Welle an Bücherbestellungen, um dem Verlag zu helfen.
Die sagen, Lichtung muss es weitergeben. Deswegen wollen wir auch weiter kämpfen und schauen, wie wir das irgendwie hinkriegen.
Hiobs Botschaft an Ostern, dem Lichtungsverlag aus dem Bayerischen Wald, droht das aus. 15.53 Uhr haben wir es hier in Bayern 2. Ja, vorher haben wir uns ja schon ausgiebig mit den Verdienstmöglichkeiten von Komponisten früherer Jahrhunderte beschäftigt. Die wachsende Bedeutung des Verlagswesens und die Katalogisierung von Werken. WWV111 zum Beispiel ist der Katalogcode von Parsifal von Richard Wagner. WWV111, Wagner Werkverzeichnis 111. Am Ostersonntag kam WWV111 neuerlich zur Aufführung am Staatstheater Nürnberg. Vom Premierenabend berichtet Peter Jungblut.
Vom Ökostrom erhofft sich die Menschheit derzeit ja tatsächlich eine Art Erlösung, jedenfalls Rettung vor dem Klimawandel, vor dem Steigen der Meeresspiegel, vor Dürre und Flut. Insofern ist es mindestens aktuell, wenn auch womöglich nicht sonderlich plausibel, dass am Ende der Nürnberger Inszenierung von Richard Wagners Parsifal die Gralsritter ihre Spiegel auf eine Photovoltaikanlage ausrichten. Der vielbesungene Gral als Sonnenkollektor, auf diese Idee kam bisher noch keiner. Regisseur David Herrmann hatte zu Beginn des 5-stündigen Abends 3 unterschiedliche Perspektiven auf Wagners letztes Musikdrama versprochen. In jedem der 3 Aufzüge eine neue Sichtweise. Und das wurde konsequent eingehalten, wenn auch nur als Satire. Im ersten Akt zeigt Hermann eine märchenhafte Mittelalterwelt, kitschig überdreht. Die Gralsritter in roten Strümpfen, ein schauerlicher Geist mit Fledermausflügeln, lässt den Gral und die heilige Lanze vom Himmel herabschweben, als ob sich eine dieser berühmten Fassadenfiguren von Notre Dame direkt auf den Weg nach Nürnberg gemacht hatte. Ein Weihspiel ist diese ironische Auseinandersetzung mit Wagners Pathos überschrieben. Und ironisch geht's dann weiter. Im zweiten Akt, dem Bühnenspiel, wird die traurige Architekturgeschichte des Nürnberger Opernhauses im Nationalsozialismus thematisiert. Weil Adolf Hitler den prächtigen Jugendstil nicht ausstehen konnte, ließ er alle Schmuckelemente entfernen und aus dem Bau einen kühlen neoklassizistischen Musentempel machen. Auf der Bühne kokettieren Regisseur David Herrmann, Ausstatter Jo Schramm und Kostümdesignerin Bettina Werner derweil mit der Optik des Nibelungenfilms von 1924, der bis heute mit seiner üppigen Jugendstilästhetik beeindruckt. Eine Heldensaga, ausgerechnet in dem floral-geometrischen Outfit, das Hitler verpönte. Satire für Kenner also. Am Ende, im dritten Akt, wird ein Endspiel präsentiert. Offenbar ist die Erde atomar verseucht. Parsival und seine Truppe tragen Atemgeräte auf dem Rücken und weinen künstliche Tränen um die Welt. Ein besonders greller, ja klamaukiger Einfall. Klar, der Parsival geht mit seiner ganzen weihevollen Atmosphäre auch als Satire durch. Vor allem heute, wo Heilslehren aller Art unter Generalverdacht stehen. Aber das aufwendige Konzept wirkt insgesamt doch zu fahrig, unentschlossen, bemüht, konstruiert. Immerhin, so unterhaltsam ist Parsifal selten, gilt er doch als handlungsarm und meditativ. Für fromme Konzentrationsübungen und Jenseitsreflexionen ist der Abend allerdings nichts. Musikalisch begann Dirigent Roland Böhr im Vorspiel recht gravitätisch, beschleunigte aber rasch das Tempo. Wie nicht anders zu erwarten, machte die hervorragende Staatsphilharmonie Nürnberg die szenische Satire nicht mit. Ganz im Gegenteil, es wurde mit wahrhaft frommem Eifer und dem zur Redensart gewordenen deutschen Ernst aufgespielt. Mein Unter den Solisten sind Patrick Zielke als dauerbeschäftigter, bemerkenswert gemütlicher Gurnemanns und Jochen Kupfer als überraschend agiler Gralsritter am Fortas hervorzuheben. Thaddäus Lenkier in der Titelrolle ging auch allen Stereotypen aus dem Weg und hatte rein gar nichts von einem Sektierer. Anna Gabler als untote, vom Erlöser einst verfluchte Kundri war eine resolute Führungspersönlichkeit und damit auch ganz gegen Wagners groteskes Frauenbild gezeichnet. Insofern erfrischend unverbrauchte Rollenporträts und weil auch die Chöre sehr gut geprobt und hochmotiviert waren, ein Wagner-Abend, der musikalisch überzeugte und szenisch überraschte. Die Gralsritter mitten in der Energiewende, auch im übertragenen, also weltanschaulichen Sinn, das sorgt für Diskussionsstoff.
Der Parsifal am Staatstheater Nürnberg. Eindrücke waren das vom Premierenabend. Ja, und damit sind wir am Ende der Premiere vom neuen Bayern 2 Kulturleben. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruhland.